In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 18. Oktober 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Landgericht Freiburg gegen Versammlungsfreiheit auf der Autobahn. 2000 Menschen demonstrieren gegen rassistische Hetze und Abschottungspolitik. Bundestagsanhörung zur Zukunft der Uranfabriken. Doch zunächst zu den Nachrichten. Im Missbrauchsprozess Ahlen Freispruch gefordert, Freispruch erhalten. Staatsanwalt und Verteidiger forderten einen Freispruch im Missbrauchsprozess Ahlen. Vor der Polizei hatte der inzwischen 18-jährige Sohn ausgesagt, mit 14 Jahren wiederholt sexuell durch die Mutter missbraucht worden zu sein. In einem Plädoyer warf der Rechtsanwalt Peter Hubel dem geistig leichtbehinderten mutmaßlichen Opfer vor, mit seiner Aussage nur ein Kontaktverbot durchsetzen zu wollen, um bei seinem damaligen Pflegevater bleiben zu können. Laut Verteidigung soll der Sohn bei der Videovernehmung gelogen haben. Die vor Gericht eingespielten Aufnahmen hatten erheblichen technischen Mängel. Der Staatsanwalt Uwe Karst begründete seinen Antrag vor dem Amtsgericht Ahlen mit nicht hinreichend beweisbaren Vorwürfen des mutmaßlichen Opfers. Nach dem Freispruch durch das Schöffengericht Ahlen brach die angeklagte Mutter zusammen. Im Südwesten lebt es sich lange. Die Lebenserwartung in Baden-Württemberg ist hoch. Frauen und Männer werden im Bundesvergleich am ältesten. Männer leben durchschnittlich 79,5 Jahre und Frauen 84 Jahre. Das sind für Männer 14 Monate und für Frauen 9 Monate mehr als im Durchschnitt aller anderen Bundesländer. Dieser Spitzenplatz wird seit 1970er Jahren bei der Lebenserwartung von Neugeborenen erreicht. Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erwarten die Menschen ein ganz besonders langes Leben. Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat Missstände und Missbrauch in Kinderheimen aufgearbeitet. Am Mittwoch stellte das Landesarchiv Baden-Württemberg eine Studie zur Geschichte der Heimerziehung in der Zeit von 1949 bis 1975 vor. Die Dokumentation wurde bei einer Fachtagung mit 100 Teilnehmern aus dem In- und Ausland präsentiert. Schwere körperliche, sexualisierte und psychische Gewalt waren demnach in vielen Einrichtungen an der Tagesordnung. Vieles war aktenkundig und der Staat schaute zu. Beispielsweise wurde 1956 in Ellwangen ein Kind im Heim zu Tode geprügelt. Das damalige Beispiel Innenministerium reagierte lediglich mit dem Hinweis, man möge bei der Personalwahl mehr Sorgfalt walten lassen. In Freudenstadt starben 1957 innerhalb von einem Jahr 5 von 24 Kindern an Unterernährung. Das Heim wurde immerhin geschlossen. Zurzeit leben etwa 6.500 Kinder im Land in Heimen, ohne die Zahl der unbegleiteten Flüchtlingskinder, die mit 4.400 Ende 2016 angegeben wird. Sozialminister Manel Lucar, Grüne, entschuldigt sich für die häufigen schlimmen Schicksale von Heimkindern in der Nachkriegszeit. Mit Verweis auf den schweren sexuellen Missbrauch von Staufen im Breisgau sagte der Sozialminister Lucar, um die Schutzfunktion des Staates muss man jeden Tag ringen. Automatische Kennzeichenerfassung ohne Ankündigung in Baden-Württemberg. Die Polizei erfasst automatische Kennzeichnung von Autos immer mal wieder. Seit 2008 laut Polizeigesetz erlaubt und seit 2010 nach Anschaffung eines entsprechenden Gerätes möglich, gibt es bis heute eine Versuchsphase. Das Gerät erfasst alle vorbeifahrenden Fahrzeuge und ihre Nummernschilder und gleicht dann automatische Kennzeichen mit einer Fahndungsdatenbank ab. Gefahndet wird bei den Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg bisher nach Wohnungseinbrechern. Das Land sammelt eine große Menge von Daten von vollkommen unbeschuldeten Bürgern zu einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Zwecke. Dabei ist das System an sich technisch immer noch unausgereift. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher an der Praxis der automatisierten Kennzeichenerfassung in mehreren Urteilen erheblichen Zweifel signalisiert. Eine neue Verfassungsbeschwerde liegt in Karlsruhe vor. Die Grünen im Land fordern, dass bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden gegen Landesgesetze die automatisierte Kennzeichnungserfassung unterbleibt. Fußfesseln im Antiterrorkampf. Im Kampf gegen den Terrorismus spielt das verschärfte baden-württembergische Polizeigesetz offenbar nur eine untergeordnete Rolle. Innenminister Thomas Strobel, CDU, hatte vor einem Jahr noch energisch auf die Eingriffsrechte gedrängt. Momentan geht das Innenministerium von rund 100 islamistischen Gefährdern im Land aus. Lediglich ein einziger Gefährder trägt eine elektronische Fußfessel. Gleichzeitig steigt die Zahl der elektronischen Fußfesselträger bundesweit. Die dafür notwendigen gerichtlichen Anordnungen seien in den vergangenen 12 Monaten in Deutschland um fast 20% auf 116 gestiegen. Spitze beim Einsatz von Fußfesseln sind Bayern 35, gefolgt von Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 12.
Du hast am Anfang des Prozesses relativ viel gesagt, auch über die versammlungsrechtliche Komponente des Verfahrens. Welche Bedeutung hat das Verfahren für die Versammlungsfreiheit?
Naja, das Bundesverfassungsgericht hat ja relativ viele Entscheidungen schon gemacht zu der Bedeutung, die Artikel 8 Grundgesetz, also die Versammlungsfreiheit, hat, auch gerade was Sitzblockaden angeht. Und da sagen sie halt relativ klar, die Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich aussuchen, wo sie demonstrieren, wann sie demonstrieren und mit welchen Mitteln sie demonstrieren. Sitzblockaden sind davon auch geschützt oder Blockaden allgemein. Und je mehr der Ort, der gewählt wird, auch einen Bezug zu dem Thema der Versammlung hat, desto schützenswürdiger ist es. Und deswegen darf das dann auch strafrechtlich nicht verfolgt werden. Hier ist es ja so, wir haben, du hast es gesagt, No Border Action Days. Also es geht gerade um Grenzen, EU-Außengrenzen. Das heißt, der Ort, der gewählt wurde, ist ja auch ein symbolträchtiger, die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Sodass ich finde, wenn man diesen Bezug sieht, dann ist es halt hinzunehmen oder kann zumindest strafrechtlich nicht bestraft werden, wenn so eine Blockade stattfindet, die sich genau diesem Thema auch widmet. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Angeklagte frei zu sprechen ist.
Jetzt gab es einen anwesenden Polizeizeugen, der hat die Rechtsauffassung dort vertreten. Versammlung auf der Autobahn, das geht nie, das ist nicht möglich nach Versammlungsrecht.
Ja, also das ist ganz klar, dass das eine Versammlung ist und war. Das kann man nicht ernsthaft in Abrede stellen. Es gibt ja auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, also damals etwa zu dieser Roma-Karawane, die fand genau an der gleichen Ecke statt, also auf der Autobahn, die wurde blockiert. Es ist völlig klar, dass auch da eine Versammlung stattfinden kann und darf. Und die Rechtsauffassung, die der Polizeibeamte geäußert hat, ist vor dem Hintergrund der Entscheidung völlig unhaltbar.
Jetzt geht es in dem Prozess darum, dass sich zwei Personen abgeseilt haben von einer Autobahnbrücke ganz in der Nähe, in Sichtweite der Grenze. Und deine Mandantin soll jetzt Beihilfe geleistet haben, indem sie daneben, neben dem Seil gestanden ist. Vielleicht da erstmal auch noch die Frage, Abseilen von einer Brücke, kann das wirklich unter die Versammlungsfreiheit fallen?
Ja, also völlig ohne Frage waren das Versammlungsteilnehmerinnen, die beiden, die sich da abgeseilt haben. Die hielten ja auch ein Transparent zwischen sich, auf dem ja auch nochmal drauf stand, Grenze dicht, blöd was, open all borders. Also der Versammlungsbezug ist völlig offensichtlich. Und die können auch mit diesen Mitteln oder mit, sage ich mal, provokanten oder öffentlichkeitswirksamen Mitteln an der Versammlung teilnehmen und die Meinung, die da geäußert wird, auch entsprechend kundtun. Also das ist auch versammlungsimmanent.
Jetzt würde die Gegenseite, sage ich mal, jetzt sagen, die ersten Autos, die konnten letztlich da erstmal von dieser Versammlung nichts wissen und wurden dazu genötigt anzuhalten. Heißt der Vorwurf der Nötigung da berechtigt?
Ja, also letztendlich hat die Grenzsperrung ja der Zoll veranlasst. Das heißt, man könnte natürlich sagen, der Zoll nötigt jetzt die Person da anzuhalten. Letztendlich ist es so, dass die Nötigung ja mit Gewalt begangen werden muss, sodass Personen, die kein Hindernis bereiten, das unüberwindbar ist, auch nicht nötigen, weil sie einfach diese Gewalt, diese physische Zwangswirkung, die halt erforderlich ist, gar nicht anwenden. Es war ja eher so, dass Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer dort auch Flyer verteilen wollten an die Autos. Das geht ja denklogisch auch nur dann, wenn die Autos irgendwie vorbeifahren, sodass das möglich war, schon für eine Verzögerung gesorgt hat, aber eben nicht dieses physische Hindernis bereitet hat, was dafür erforderlich ist, das strafrechtlich zu verfolgen.
Heißt, die Autos fühlen sich vielleicht psychisch gehindert, aber hätten theoretisch ja auch unter den Personen durchfahren können.
Genau, also jedenfalls, dass sie das nicht konnten, lag nicht an der Versammlung, sondern das lag daran, dass der Zoll die Grenze dicht gemacht hat.
Was sagst du denn überhaupt zu dieser Beihilfe, das heißt die psychische Unterstützung zur Nötigung? Kommt dieser Vorwurf öfter vor?
Also das gibt es schon ab und zu, weil ich würde mal sagen, das Rechtsempfinden der Polizei oder der Staatsanwaltschaft natürlich ist mitgehangen, mitgefangen. Ja, also wer irgendwie daneben steht, der gehört auch irgendwie mit dazu. Juristisch ist es so, dass man halt irgendeinen Tatbeitrag leisten muss, dass man irgendwie fördern muss, unterstützen muss. Und das reicht nicht, wenn man nur daneben steht, wenn man gar keine fördernde Funktion hat. Also nach dem, was wir in dem Prozess bislang gehört haben, ist es halt für die Personen, die sich abseilen, möglich, sich alleine abzuseilen, sich auch wieder hochzuziehen, sodass die Personen, die dabei stehen, die dann in der Nähe stehen, eigentlich gar keine eigene Beihilfehandlung vornehmen. Deswegen kommt halt dieses Konstrukt zustande, dass man sagt, naja, wer daneben steht, der bestärkt doch jemanden im Tatentschluss. Das ist relativ abwegig, würde ich sagen. Also es gibt gar keine Feststellung dazu, ob die Personen, wenn sie alleine gewesen wären, sich nicht ebenso abgeseilt hätten, als wenn da noch jemand dabei steht.
Und die Personen sind ja zumindest auch, als die zwei auf der Brücke da festgenommen wurden, nicht irgendwie plötzlich hochgekommen.
Klar ist für uns, dass wir hier eine Verurteilung nicht akzeptieren würden und dann gegebenenfalls Revision einlegen würden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe, was zuständig wäre, hat gerade vor kurzem bei einer ähnlichen Blockade von einem Castortransport entschieden, dass das halt nicht strafbar sein kann, wenn es nur zu Verzögerungen kommt. Und unserer Meinung nach würde das Oberlandesgericht Karlsruhe dann hier die gleiche Entscheidung treffen.
Heißt, du siehst aber auf jeden Fall so eine grundsätzlichere Bedeutung und willst das Verfahren deswegen auch weiterführen.
Ja, also die grundsätzliche Bedeutung, die liegt ja auf dem Tisch. Also es geht halt um die Versammlungsfreiheit. Wir werden es letztendlich irgendwie einer Erklärung zuführen.
Vielleicht von dir nochmal die Frage nach der politischen Dimension des Verfahrens No Border Action Days. Was sollten die damals bewirken?
Ja, politisch war das ja Anfang 2016 so, dass in Idomeni die Grenzen zugemacht wurden, dass dort sehr viele Leute standen, also wirklich tausende Leute standen und nicht rüberkamen, obwohl sie eben Asyl auch beantragen wollten. Und es ja auch eine Fluchtwelle war, die größer war als zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und das hat sich heute nicht geändert, sondern nur verlagert. Also das Thema ist heute immer noch genauso aktuell. Ist also diese Fluchtroute über Idomeni ist halt nicht mehr so befahren, würde ich mal sagen. Aber jetzt im Mittelmeer, das sind ja Zustände, die sind ja nicht haltbar. Also dadurch, dass da jetzt auch die freiwilligen Seerettungsleute nicht mehr raus dürfen oder nicht mehr rausgehen, weil sie einfach rechtlich daran gehindert werden, trinken so viele Menschen wie nie davor. Also das ist ja wirklich heftig, was da passiert. Und insofern denke ich, also alle Aktionen, die irgendwie auf dieses Thema hinweisen, sind auf jeden Fall ein Muss.
Für sehr viele würde sich ja da die Frage stellen, aber muss man denn wirklich auf der Autobahn demonstrieren?
Naja, also ich meine, man kann natürlich an die Außengrenzen gehen, aber da betrifft das ja nur die Leute, die dort eh schon warten. Und es gab damals ja auch aus Idomeni von den Leuten, die dort an den Grenzen standen, die haben ja dort selber auch eine Autobahn blockiert und haben dann tatsächlich international dazu aufgerufen, das doch aus Solidarität überall zu machen, um quasi diese Blockade quasi eben im Fluss, der ihnen da entgegengesetzt wurde, auch an andere Menschen weiter zu vermitteln. Und ich glaube, das war schon wichtig auch damals. Ich finde auf jeden Fall, die Autobahn war in dem Fall auch der richtige Ort dafür, weil auch in Idomeni ging es eben um die Autobahn.
Aber im Rückblick gesehen, der antirassistische Widerstand nicht so richtig erfolgreich.
Naja, die Entwicklung wird immer schlimmer. Also das hat hat eigentlich schon früher angefangen, aber 2016 hat man quasi so die ersten Grenzschließungen wirklich oder versuchten Grenzschließungen gesehen. Und das wird da immer weiter aufgebaut. Und ich glaube, so abgeschottet war Europa schon lange nicht mehr.
In Karlsruhe sind am Samstagnachmittag rund 2000 Menschen auf die Straße gegangen gegen rassistische Hetze sowie gegen die Abschottungspolitik Deutschlands und Europas. Dutzende Gruppen hatten landesweit zu dieser Demonstration mobilisiert. Am selben Tag haben zahlreiche Menschen in anderen Städten ebenfalls gegen Rassismus demonstriert. So waren es allein in Berlin bei der #Unteilbar-Demo den Veranstalterinnen zufolge 240.000 Menschen. Eindrücke von der Demonstration in Karlsruhe und Auszüge aus den ermutigenden Redebeiträgen hört ihr nun.
So, die internationale Solidarität!
Brigitte Kichle von der interventionistischen Linke Karlsruhe erklärte zunächst, warum diese landesweite Demonstration ausgerechnet in Karlsruhe und nicht etwa in der Landeshauptstadt Stuttgart stattfand.
Weil wir in Karlsruhe das Regierungspräsidium Karlsruhe haben und das Regierungspräsidium die entscheidende Behörde für Abschiebemaßnahmen in Baden-Württemberg und im süddeutschen Raum ist. Und wir wollen ein Zeichen setzen gegen diese Abschiebepolitik.
Wie schon erwähnt, gab es auch bundesweit in mehreren Städten Demonstrationen, bei denen Zehntausende oder gar Hunderttausende für ähnliche Ziele auf die Straße gingen. In Karlsruhe wurde eine Solidaritätsadresse von der Berliner Demonstration verlesen.
Wir werden heute Zehntausende sein und wir werden zeigen, ob heute in Karlsruhe, in Frankfurt, Krefeld oder gestern in Chemnitz, Hamburg oder München. Wir sind viele, wir sind mehr. In großer Vielfalt machen wir die solidarische Gesellschaft sichtbar. Wir machen das in einer Zeit, in der wir eine wirklich dramatische politische Verschiebung erleben und Rassismus und Menschenverachtung gesellschaftsfähig geworden ist.
Für das antirassistische Netzwerk Baden-Württemberg sprach Walter Schlecht. Er machte insbesondere auf die historische negative Vorreiterrolle Baden-Württembergs und des Regierungspräsidiums Karlsruhe bei der Verschärfung des Asylrechts aufmerksam.
Hier in Karlsruhe wurde 1979 das erste Sammellager eingerichtet. Ab September 1980 wurden Geflüchtete in Baden-Württemberg in Massenlager untergebracht. Der damalige Ministerpräsident Lothar Späth nannte es so: Kommt nicht nach Baden-Württemberg, dort müsst ihr ins Lager. Dann etablierte die CDU ihre Abschreckungspolitik, wie sie es selbst nannten, und dann begann die Politik der Ausgrenzung und der Diskriminierung von Geflüchteten in Lagern. Baden-Württemberg war das erste Bundesland, was diese Lager eingeführt hat. Und durchgesetzt wurde diese Politik auf Verwaltungsebene. Die leitenden Verwaltungsbeamten sind bei den Ministerien an der politischen Entscheidungsvorbereitung direkt beteiligt und wirken so selbstgestaltend mit. Sie setzen selbst einen Rahmen, innerhalb dessen Politik erst möglich gemacht wird. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Verwaltung und Politik ist nicht zu trennen. Das ist eins. Und das müssen wir verstehen. Bei dem Regierungspräsidium Karlsruhe wird das sehr deutlich. Es hat bei der Etablierung der Lager immer mitgewirkt. Aus einer einfachen Anlaufstelle für Flüchtlinge in der Wohlfahrtsweiherer Straße hier in Karlsruhe wird eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. Daraus wird ein Sammellager mit immer mehr ausgrenzenden Funktionen. Arbeitsverbote, Sachleistungsversorgung, Residenzpflicht, Wohnsitzauflage und mehr werden gegen die Flüchtlinge durchgesetzt. In den Medien und in der Politik bestimmt in den 90er Jahren der Begriff des Asylmissbrauchs die Diskussion. Asylverfahren werden weiter beschleunigt und immer mehr Menschen in Sammellager untergebracht. In Karlsruhe nannten sie das Karlsruher Modell. Schnelle, unfaire, unqualifizierte Asylverfahren fanden statt. Das Verfahrens- und Prozessrecht im Asylbereich wird zum Sonderrecht. In den 90er Jahren wird das Karlsruher Modell bundesweit umgesetzt, hier entwickelt. Diese Politik, und das wissen viele, trägt unter anderem auch dazu bei, dass es zu pogromartigen Stimmung und Übergriffen zu Flüchtlingsheimen in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren kommt.
Christian Schmidt vom Forum Asyl Pforzheim, der sich insbesondere mit den Zuständen im dortigen Abschiebegefängnis befasst, machte aufmerksam auf die historisch fragwürdigen Vorläufer der heutigen Abschiebehaft vor fast 100 Jahren. Er sprach außerdem über die Missstände bei der Abschiebehaftanstalt in Pforzheim.
Im nächsten Jahr jährt sich die Verabschiedung der Bekanntmachung über Aufenthalts- und Zuzugsbeschränkungen des bayerischen Innenministeriums zum 100. Mal. Das erste Abschiebegefängnis wurde 1920 in Ingolstadt eingerichtet. Alle Bestrebungen in diesem Bereich galten damals den sogenannten Ostjuden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gesetze aus den 30er Jahren übernommen und sogar noch verschärft. Heute wie früher werden Abschiebegefängnisse eingerichtet, um Geflüchtete einfacher und schneller abschieben zu können. 2016 wurde das aktuell einzige Gefängnis in Baden-Württemberg in Pforzheim eröffnet. Die Geflüchteten sind dort im Schnitt 26 Tage inhaftiert, bevor sie abgeschoben werden. Geflüchtete dürfen in Deutschland nicht mit Straftätern zusammen inhaftiert werden. Aus gutem Grund, denn sie sind keine Straftäter. Vieles geht nicht mit rechten Dingen zu bei der Abschiebehaft. Ein Anwalt berichtet, dass von seinen ca. 1500 Mandantinnen seit 2001 rund 50% zu Unrecht inhaftiert wurden. Das Pforzheimer Gefängnis wird mit harter Hand geführt. Es gibt keine offene Beratung. Beraterinnen können ihre Arbeit nur über den normalen Besucherzugang erledigen. Immer wieder berichten Besucherinnen von völlig überzogenen Einlasskontrollen im Gefängnis. Entlassene berichten, dass ihnen keinerlei Informationen zum Beratungsangebot gegeben wurden. Ein algerischer Inhaftierter berichtete uns über mehrwöchige Einzelhaft im Pforzheimer Abschiebegefängnis. In den letzten Wochen kam es scheinbar zur Verweigerung von dringend benötigter medizinischer Hilfe für einen Erkrankten im Pforzheimer Gefängnis. Und immer wieder berichten Seelsorgerinnen über Suizidandrohungen von Inhaftierten. Wie zynisch ist es dann, wenn der Pforzheimer Gefängnisdirektor in der Wochenzeitung Kontext 2016 über die paradiesischen Zustände in der Abschiebehaft schwärmt?
Die Atomkraftwerke sollen abgeschaltet werden, ist beschlossene Sache, Ausstieg von Deutschland. Was nicht so ganz klar ist, was passiert eigentlich mit diesen Wiederaufbereitungsanlagen bzw. den Uranfabriken, die Zulieferung liefern für unter anderem Atomkraftwerke. Und ich bin jetzt verbunden mit Kerstin Rüdecke von Lüchow-Dannenberg, das heißt von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Moin.
Ihr habt gestern eine entsprechende Mahnwache durchgeführt und seid dann hinterher zur Anhörung gegangen, weil es gab da eine Sitzung im Umweltausschuss, dass sie genau mit dem Schicksal der Uranfabriken in Kronau und in Lingen beschäftigt hat. Denn die müssten ja eigentlich auch dicht machen, wenn es keine Abnehmer mehr, zumindest in Deutschland, für deren Produkt gibt. Was kam denn eigentlich raus bei der ganzen Geschichte, beziehungsweise wo habt ihr euren konkreten Schwerpunkt gelegt, warum dass ihr da bei der Mahnmache mitgemacht habt?
Geschichte ist ein gutes Stichwort. Erstmal gibt es einen kleinen Geschichtsexkurs. Also du erwähntest im Eingang Wiederaufarbeitungsanlage. Wir haben ja in Deutschland keine Wiederaufarbeitungsanlage. Es war mal eine geplant, in Gorleben zu bauen und auch in Wackersdorf. Und beides war politisch nicht durchsetzbar. Deshalb ist auf diese Pläne dann von den jeweiligen Bundesregierungen verzichtet worden. Und im Moment geht es um zwei Anlagen, um die wir uns als eine Gruppe aus verschiedenen Teilen Deutschlands seit mehreren Jahren kümmern. Vor allem die Leute aus dem Münsterland sind da sehr aktiv, weil das nun mal auch eben bei ihnen vor der Haustür ist. Aber auch, weil sie sowieso sehr aktive Atomkraftgegnerin sind. Also wir haben die Urananreicherungsanlage in Gronau und die Brennelementefabrik in Lingen, die komplett vom Atomausstieg, der von der Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossen worden ist, ausgenommen sind. Das heißt, zurzeit laufen sehr viele Urantransporte und Brennelementetransporte in alle Welt und beliefern eben international die Atomkraftwerke, obwohl Deutschland halt beschlossen hat, aus der Atomkraft auszusteigen. Also im Jahr 2022 sind für diese beiden Anlagen überhaupt keine Ausstiegspläne in irgendeiner Form vorgesehen, sondern die sollen tatsächlich nach Meinung der Betreiber und eben auch ohne Widerstand bisher von irgendwelchen politischen Gremien, seien es jetzt die Landesregierung oder die Bundesregierung, sollen die noch 20, 30 Jahre im jetzigen Zeitplan weiterlaufen.
Jetzt wurde gestern, das heißt am Mittwoch, in einer Sitzung des Umweltausschusses darüber debattiert. Das ist ja wohl nicht gerade entscheidungsrelevant gewesen, beziehungsweise die können ja nicht groß entscheiden, aber was kam bei der ganzen Sache praktisch raus?
Entscheidungsrelevant insofern, das war jetzt die erste Lesung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Der wird eine zweite Lesung folgen und eine dritte Lesung folgen. Und da es ein Antrag zur Gesetzestextänderung des Atomgesetzes ist, ist das schon durchaus relevant, was da gestern passiert ist.
Naja, Entschuldigung,
aber... Also wir sind als Initiativen ziemlich froh, weil wir sind, wie gesagt, seit ungefähr 4 Jahren dabei, dieses Thema halt auf die politische Bühne zu heben. Und das ist uns jetzt zum ersten Mal mit so einer, regulären Sitzung im Bundestag auch gelungen. Also es wurden dort 9 Sachverständige geladen. Es waren alle Fraktionen anwesend und es ist 2 Stunden erstmal debattiert worden. Und es stellte sich also so dar, dass die großen Fragen waren die des Völkerrechts, des Europarechts, der bestehenden Verträge. Also da gibt es einmal den Almelo-Vertrag, dann gibt es den Euratom-Vertrag. Das sind alles juristisch ganz große Bauwerke, die natürlich bedacht werden müssen, weil im zweiten Schritt wird es natürlich um Schadensersatzforderungen der Atombande gehen. Das versuchen sie ja an jeder Stelle anzubringen und das hat man gestern auch bei denen von den, von der AfD und auch von der FDP, von der CDU ehrlich gesagt weniger benannten Sachverständigen gehört. Dass es jetzt schon ein bisschen darauf abzielt, wenn dieser Antrag durchkommen sollte und ein Ausstiegsplan für diese beiden Atomfabriken in Gronau und Lingen beschlossen wird, dann haben die Atomlobbyisten oder auch die Betreiber der Urenco zum Beispiel schon konkrete Schadensersatzforderungen im Hinterkopf. Das habe ich gestern an den Argumentationen deutlich gemerkt. Das kennen wir vom Atomausstieg, wo hinterher halt auch wirklich eine große Rechnung aufgemacht worden ist, zu Ungunsten von uns allen Steuerzahlerinnen. Also ich kann zum Ablauf noch ein bisschen erzählen. Ich sag nochmal, warum wir halt ein Riesenproblem mit diesen beiden Anlagen haben. Also du erwähntest ja schon im Eingang, die sind vom Atomausstieg ausgenommen. Aber was heißt das eigentlich? Also wie glaubwürdig ist eigentlich eine Regierung, die für das eigene Land aus sicherheitstechnischen Gründen und aus Gründen des Gefahrenpotenzials einen Atomausstieg beschließt, aber weltweit weiter andere AKW beliefern lassen möchte? Also nicht sehr glaubwürdig, ja. Das heißt, für uns und natürlich für die Menschen, die um diese Anlagen leben, ist einmal diese permanente tägliche Strahlenbelastung ein großes Problem. Die wird immer runtergespielt im Vergleich zu anderen Anlagen, aber die ist durchaus vorhanden. Dann gibt es natürlich eine Gefahr, sowohl für die Anlagen und das Umfeld, als auch für die ganzen Transporte, die nach dort laufen, die von dort laufen. Das heißt, das gilt für Unfälle, das gilt aber auch für sowas wie Terroranschläge. Also die Sachen stehen da relativ ungeschützt, zum Teil unter freiem Himmel. Und sind also ein wunderbares Ziel. Wir müssen leider solche Sachen, und die werden auch offiziell in Überlegungen einbezogen, dem muss man im Jahre 2018 einfach auch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zollen, ja. So, dann gibt es irgendwie eben diese internationalen AKW, die zum Beispiel von der Bundesregierung und auch von Frau Merkel ganz konkret benannt werden und kritisiert werden. Da sind Doel und Tihange in Belgien. Das sind Cattenom und Fessenheim in Frankreich, die von Frau Merkel als Pannenreaktoren, weiß ich jetzt nicht genau, ob sie das wörtlich gesagt hat, aber doch als sehr kritikale Atomkraftwerke bezeichnet werden. Wir nennen die ganz klar Pannenreaktoren, die haben Risse, die dürfen überhaupt nicht mehr in Betrieb sein und werden aber jetzt von deutschen Anlagen beliefert. Heißt, wenn es da einen Störfall gibt, dann wird die Bundesregierung sozusagen mit haftbar gemacht für die Schäden, die dann im eigenen Land entstanden sind dadurch. Also da gibt es überall Gesetzestexte dazu. Wir haben Gutachten erstellen lassen in den letzten Jahren, die alle zu dem Schluss kommen, dass ein recht sicherer Ausstieg aus diesen bestehenden Verträgen von Gronau und Lingen möglich ist.
So, Kerstin Rüdicke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg zur Stilllegung von den Uranfabriken in Gronau und Lingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag.
Das war Fokus Südwest, heute am 18. Oktober 2018, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Olli, play, Olli, play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fuck!